Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Wir haben heute ein Thema aufgegriffen und schauen damit auch ganz stark in die Gegenwart, nämlich ist die Gesellschaft total erkrankt und müsste man eigentlich die Harvard-Universität nicht abschaffen? Auf was gehen wir hier raus? Das sagen wir Ihnen gleich nach dem Intro. Bleiben Sie dran. Ja, und da sind wir wieder und ich habe meine zwei Gäste noch nicht vorgestellt. Das einerseits die Dr. Med. Petra Wichel, herzlich willkommen. Und Professor Dr. Dr. Christian Schubert, ebenfalls willkommen. Und dieser sarkastische Titel eigentlich zu Anfang hin, die Harvard sollte man abschaffen, hat auch eine Geschichte. Und die möchtest du uns ganz kurz noch erläutern. Wie kommen wir dazu, sowas zu überhaupt in Sendung zu bringen?
Sowas überhaupt anzudenken.
Ja.
Oder? Wie kann man eine weltbekannte Universität das Geld entziehen und ihre Existenzberechtigung entziehen? Oder?
Das ist schon hochinteressant. Ja jetzt.
Das passiert gerade.
Und wer ich mache mir natürlich Geld Gedanken, weg?
Ganz aktuell, wer zieht Geld weg? Trump zieht Unterstützungsgelder in Milliardenhöhe weg. Also da wird richtig Geld entfernt. Und natürlich wird jetzt der Aufschrei groß sein, ja, wie kann man die universitäre Freiheit, ja, wie kann man so etwas beschneiden? Das ist ja ein ganz klares Zeichen für Rechtsextremismus, ja, dass der Trump sowas tut. Und ich habe mir gedacht, als jemand, der seit 30 Jahren sich mit diesem Thema Forschung auseinandersetzt und die Frage stellt, wie wird denn eigentlich geforscht? Wir hatten ein bisschen im Vorgespräch, du hast gerade einen schönen Scherz losgelassen, wo ich gesagt habe, woher kommt denn die Evidenz der Evidence-Based Medicine? Oder die Leitlinien, die so viel gepriesenen Leitlinien in der Schulmedizin? Wo ich jetzt sagen würde, also erstens mal mag ich keine Leitlinien in der Schulmedizin, das stört mich schon mal ganz besonders, weil jeder Mensch ist anders. Und ich glaube, du kannst da ein Lied singen davon. Was heißt Leitlinien? Nach wem richten wir uns bei den Leitlinien? Würde mich schon mal sehr interessieren. Also ich bin als Psychotherapeut keiner Leitlinie gebunden und mache mich auch nicht straffällig, wenn ich eine Leitlinie übersehe oder eine Leitplanke. Aber wir haben das gleiche Thema in der Medizin, in der Schulmedizin mit der Evidence-Based Medicine. Und dann wird es natürlich spannend, weil das ist jetzt nicht unbedingt Leitlinie, sondern das ist jetzt eine Evidence-Based Medicine, oder? Und da stelle ich mir durchaus die Frage, und ich finde, das ist berechtigt und das sollten wir uns längst tun. Ich bin nicht gegen Evidence-Based Medicine, also eine Medizin, die auf Forschungsergebnissen basiert. Ja, das wäre die Evidenz. Ja, die Evidenz heißt, es haben ganz viele Studien und Meta-Analysen und ich weiß nicht was, etwas gezeigt und nach dem sollten wir uns richten, weil es stimmt. Ja, das ist die Evidenz. Darauf sollte die Schulmedizin basieren. Evidence-Based Medicine. So. Und ich frage mich, woher kommt die Evidenz? Wie forscht ihr eigentlich, dass ihr uns vorgebt, was die Evidenz ist?
Genau.
Und da ich das jetzt seit 30 Jahren kritisch tue und auch ein eigenes Forschungsdesign entwickelt habe, die integrative Einzelfallstudie.
Ja, sie macht, dass du hübsch aussiehst.
Danke. Nein, das Mikrofon.
Okay. Und hast du festgestellt, dass eigentlich das Menschenbild falsch ist?
Da habe ich festgestellt, dass das Menschenbild falsch ist und dass auch der Zugang zu Forschung in der Schulmedizin und auch in anderen Bereichen, Psychologie und so weiter, höchst zu kritisieren ist, weil es am Menschen vorbeiforscht. Mhm. So. Und jetzt kürzt Trump Harvard.
Ja, und wieder die ganze Welt schreit,
alles
schreit. Und hinterfragt nichts.
Nix.
Weil es könnte ja gut sein, was er tut. Nein, es ist nichts gut, es ist alles schlecht, was vor ihm kommt.
Nun, weil ja Harvard ist ja eine Universität und ja, Universität ist grundsätzlich gut, weil sie Universität ist.
Ja.
Und weil sie ja eine Freiheit hat im Denken und Handeln. Mhm. Jetzt muss ich sagen euch, der Goldstandard der Medizin, das ist nicht Freiheit in Denken und Handeln, sondern das ist ein totalitäres Instrument. Die Maschinenmedizin an den Arzt und an den Forscher zu bringen. Du hast das zu tun. Wenn du das nicht tust, kommst du nicht in das Journal hinein, weil du nicht so geforscht hast, wie dir vorgeben. Das ist totalitär. Anders kann man es nicht definieren. Das heißt, eine Maschinenmedizin hat Instrumente entwickelt, wie sie sich aufrechterhält. Und das ist unter anderem über das Randomized Control Trial Design. Und dreimal dürft ihr raten, was das Hauptdesign von Harvard ist.
Klar, logisch. Aber da scheint mir jetzt ganz vieles ins Wanken zu kommen, wenn ich dann den Gesundheitsminister höre in Amerika, der Robert Kennedy, wo jetzt schon laut sagt, er will zum Beispiel den Corona-Wirkstoff verbieten. Ich höre gestern gelesen, dass Duftstoffe in Lebensmittel verboten werden sollten in Amerika. Es geht jetzt nicht um Sinn oder Unsinn, es geht darum, es wird eine Diskussion angeheizt, es wird wahrscheinlich auch eine Wissenschaft geben dahinter. Und diese Front, die hier gebildet wird, hat meiner Erachtens auch eine Berichtigung, stößt auf unsere Front. Und es könnte jetzt wirklich sein, dass hier daraus was Neues geboren wird, was vielleicht wieder viel mehr den Menschen im Fokus hat und nicht das Wirtschaftliche, oder? Das ist meine große Hoffnung. Wie siehst du das?
Ja, ja, na, selbstverständlich beobachten wir das auf der anderen Seite mit einer gewissen auch, großen Gedanken der Hoffnung. So. Und das, was ja so im Kleinen immer wieder auch geschieht, was im Kleinen versucht, eine Ganzheitlichkeit im Alltag zu sehen, ist ja auch hier immer noch ein Zustand des Geduldeten, aber auf keinem Fall etwas, was staatlich unterstützt wird, wenn du heute als Komplementärmediziner arbeitest und nicht nach den sogenannten Leitlinien D arbeitest. Dann hast du, wenn du das tun würdest oder wenn ich das tun würde, dann hätte ich es vielleicht manchmal wirklich viel, viel leichter. Mhm. Aber mir wären sowohl die Hände als auch die Füße gefesselt in meiner therapeutischen Freiheit. Und wenn wir auch nicht mehr den Eid des Hippokrates sprechen als Ärzte, als Studenten, aber wir haben ja dieses Genfer Gelübnis und da steht genau das Gleiche drin. Ich habe eine ärztliche Freiheit, die immer sich darauf richtet, individuell nach meinem besten Wissen und Gewissen für das Wohl dieses Menschen einzutreten. Und Ich kann damit einfach nur mit Wahnsinnsrespekt und Achtung hinschauen, wenn das geschieht. Das war so insgeheim mein unglaublicher Wunsch.
Sie suchen Videos zu einem bestimmten Thema? Dann lassen Sie sich durch die KI-Sana-Suche die inhaltlich relevantesten Sendungen zu Ihrer Suchanfrage generieren.
Und Gedanke, dass ein Kennedy an diesen entscheidenden Plätzen sitzen wird. Und das, was wir beobachten, das können wir einfach nur unterstützen und hoffen und bauen, dass zumindest nicht die Kraft der Gegenwind von den Menschen kommt. Und du hast es so schön gesagt, es ist wieder nur ein auch meinungspolitisches Instrument, was jetzt weltweit forciert wird, gegen einen Prozess, der mehr als notwendig ist.
Und ich habe gerade vorhin, als wir darüber auch ein bisschen geredet haben, den John Ioannidis hineingebracht in die Diskussion, weil natürlich ist es nicht so, dass das nur Kennedy jetzt vorantreibt, diese Veränderung, oder auch vielleicht ein forschungskritischer Sachen, sondern es gibt bereits 2005 für Zuschauerinnen und Zuschauer ein interessantes Paper in PLOS Medicine von John Ioannidis, wo er, ich habe jetzt die genaue Überschrift nicht, aber davon ausgeht, dass ein Großteil der Forschungsergebnisse der Medizin und der Naturwissenschaften falsch ist. Wenn das 2005 auf gutem Boden war, mein PLOS Medicine ist eine sehr gute Zeitschrift. Diese Arbeit von John Ioannidis wurde unglaublich oft zitiert. Eine ganz bekannte, interessante Geschichte. John Ioannidis war derjenige, der in den letzten Jahren bei Corona die saubersten Statistiken veröffentlicht hat, deutlich über Morbidität und Mortalität berichtet hat und da schon als sehr, sehr kritischer Querdenker aufgetreten ist, ein Stanford-Professor. Ich vermute, dass der in der Beratung ist jetzt. Ja, also derjenige, der natürlich damals schon querdenkte und auch während Corona querdenkte, den werden Sie wahrscheinlich jetzt in der Beratung haben, wenn es um die ganzen Universitäten geht und wer da was bekommt und nicht bekommt. Mhm. Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach so passiert, sondern dass das durchaus mit Beratung von solchen Leuten passiert. Und da muss ich sagen, wer 2005 schon so eine Studie oder so eine Arbeit veröffentlicht, dem würde ich jetzt zutrauen, dass er auch ganz gute Wege geht, wenn es um die Frage geht, was macht ihr da eigentlich in eurer Evidence-Based Medicine? Und du hast vorhin gesagt, es ist eine Eminence-Based Medicine. Das ist ja letzten Endes das, was immer lachend dann gesagt wird. Ja, wollen wir denn eine Eminence-basierte Medizin? Wir wollen doch lieber eine Evidence-basierte Medizin. Aber dass die Evidence auf der Eminence beruht, das ist ja der Punkt, ja, oder? Lustig, niemand fragt, was steckt denn hinter der Evidenz? Ja. Oder? Wer diktiert denn eigentlich, wie geforscht wird? Und das ist die Eminenz. Also die Eminenz ist hinter der Evidenz.
Na, und so ein klarer Blick auf die Forschung heißt ja auch, es ist ja in den letzten 20, 30 Jahren so unglaublich viel wirklich nicht passiert. Das heißt, man versucht ja auch immer wieder gewisse Dinge zu halten und zu erhalten. Es wird nur immer wieder neu verpackt, anders verpackt. Und stell dir mal nur mal vor, wenn sich ein neuer Blick und ein neuer Fokus in der Forschung verändert, der auf einmal ganz andere Aspekte integriert, was für Substanz, was für Geld gibt es überhaupt in der Zukunft, was ist da alles übrig, um diese Dinge zu forcieren.
Absolut.
Und ich meine, tut mir leid, aber zur Natur gibt's gar keine Alternative. Und ich fand es so schön, ich hatte neulich eine Pharmakologiestudentin hier, die als Patientin kam, sagt sie, nein, mein Forschungsbereich geht, wir forschen, was hat die Natur? Man hat ja versucht, die Natur zu kopieren, um Chemie zu entwickeln, aber wir werden ja erdrückt von diesen Tonnen täglich Chemie, die gar nicht mehr in den Menschen abgebaut werden, die kumulieren, die machen die ja schon für sich allein das Potenzial der Nebenwirkungen, der Chronizität wieder verantworten. Also wir sind in einem Kreislauf hineingekommen, ob nun bewusst oder unbewusst gedrängt, der ja wirklich mit Macht jetzt verändert werden muss und auch durch eine gewisse, glaube ich, Konsequenz und Vernunft und Bodenständigkeit. Vernunft, also wenn ich sehe, dass der Amerikaner 72 Impfdosen im Laufe seines Lebens bekommt, wir schon bei Kindern bis 32 im ersten Lebensjahr, ich bin zutiefst erschüttert über diese Kinder. Über diese Kinder, denen die Haare nicht mehr wachsen, die rheumatische Erkrankung, Diabetes Typ 1. Mit einer Selbstverständlichkeit wird das so gemacht, weil es ist immer so gemacht worden, das Kind ist zu impfen. Risiko nutzen, überhaupt nicht mehr irgendwo abzuwägen.
Das ist Evidenz.
Ja, aber ich bitte euch, ich entscheide für das Leben. Du hast Verantwortung für dein eigenes Leben als Erwachsener. Da gebe ich dir recht. Aber ich auch, weil du vertraust dich mir an und ich werde dich aufklären, was dein Kind braucht.
Mit dieser Haltung erinnere ich mich sehr an längst vergangene dunkle Zeiten. Denn das hat genau diese Härte, genau, die du gerade kurz gezeigt hast, oder? Diese Brutalität und diese ja fast faschistoide Haltung Menschen gegenüber.
Klar.
Und das muss ein Ende haben. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel.
Christian, nur den Gedanken, Patientin mit Brustkrebs, und sagt die Frau Wiechel, ich bin sowas von, fühlte mich so getragen, wissen Sie, so getragen. Ich brauche über nichts nachzudenken. Sie müssen jetzt eine Biopsie machen, dann müssen Sie dann werden wir entscheiden im Tumorboard, was passiert. Wir werden eine postoperative, weil brusterhaltende Radiation machen und so weiter. Sie werden alles getragen. Sie brauchen gar nichts tun. Niemand stellt sich auch Fragen. Sie müssen nur folgen. Und da habe ich gesagt, halt, warum, wieso, anders, schonender, warum Biopsie, der Knoten muss doch raus. Dann können wir alles, mit allem stehst du jetzt allein. Und das, was du aushalten musst an Druck, an Arroganz, das ist so schrecklich. Und ich glaube, das muss auch sich verändern müssen, weil was ich als Arzt respektieren muss, und dafür trete ich auch an, das ist die Autonomität und die Identität dieser Person. Was wünscht sie? Das ist meine Brust und du darfst mich beraten, gar keine Frage. Du kannst nach bestem Gewissen so handeln, aber ich darf vielleicht noch allein entscheiden, was ich tue.
Aber das Beispiel, das du gebracht hast, ist der Mensch als Maschine.
Genau.
Denn wenn er von einem Tumorboard begutachtet werden kann und er eigentlich nichts mehr tun muss, nämlich passiv, statisch sich zurückziehen und eigentlich nur darauf warten, was passiert, dann reden wir von einer Maschinenmedizin. Genau. Das ist ein besseres Beispiel, können wir gar nicht mehr haben. Das ist kein Individuum, das hat keinen Selbst, das hat keine Selbstverantwortung und Eigenständigkeit, sondern es ist eine Maschine.
Ihr erinnert euch an unsere Sendung über den Goldstandard. Da hatten wir ja gesagt, ja, die Forschung geht am Menschen vorbei. Jetzt sehen wir eine Bewegung, wie Gelder einer Universität weggenommen werden, die eigentlich immer diesen Goldstandard verteidigt haben. Das ist für mich eigentlich ein totaler Lichtblick
in
die Zukunft, in der Hoffnung, dass man diese festgefahrenen Strukturen tatsächlich aufbrechen kann.
Und man muss dazu sagen, es muss autoritär stattfinden.
Auch noch.
Das ist, na, es muss so sein, weil wie willst du solche Systeme, die über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhundert, existieren und von entsprechenden Stiftungen und Geldgebern und Industrie gepampert wurden und aufrechterhalten wurden, wie willst du das verändern? Dazu brauchst du hunderte von Jahren. Und was die gerade tun in Amerika, und nochmal, ich bin skeptisch und ich werde irgendwann mal vielleicht nicht mehr skeptisch, sondern ich bin es immer noch, auch wenn ich das alles argumentieren kann, auch Harvard und so weiter, finde ich interessant. Kennedy, der hat sich ja sehr eingesetzt in den letzten 5 Jahren für ein besseres Menschenbild. Also grundsätzlich habe ich ein Vorvertrauen, aber ich bleibe skeptisch, weil ich von Amerika mir nichts Gutes erwarte grundsätzlich. Ja, ja. Also da bin ich eher pessimistisch. Aber was da gerade passiert, muss ich sagen, alle Achtung, das geht, scheint zumindest in eine gute Richtung zu gehen. Aber es muss, und das muss betont werden, es muss leider Gottes autoritär stattfinden. Es braucht diese Struktur, weil von alleine wird es nicht mehr verändern. Es muss einmal mit dem drüber gewischt werden, und genau das macht Trump und das machen seine Leute, und es ist traurig, dass der Mensch das braucht, dass eine Bevölkerung, eine Gesellschaft eine autoritäre Richtung braucht. Aber wenn sie Gutes tut, und ich hoffe, sie tut Gutes, weil so grauenhaft, wie es momentan ist, kann man sich eigentlich nur sagen, alles nur nicht das, was jetzt ist. Es ist eine erkrankte, am Maschinenbild, am reduktiven Materialismus erkrankte Gesellschaft. Und die gehört geheilt.
Aber bleiben wir noch mal bei diesem
Bild, was Amerika... Und damit sie sich heilen kann. Ja. Du heilst niemanden, du behandelst alle und begleitest. Aber Heilung kommt von selber. Das heißt, wir hoffen, dass sich diese Gesellschaft, diese westliche Kultur, dass die heilt.
Ist es nicht spannend, dass man so vieles in alternativen Medien liest und hört, was Amerika macht, was der Kennedy vorantreibt, dass sich ein Trump entschuldigt, dass er sich täuschen ließ vor 5 Jahren zu dieser Corona-Injektionen, dass wir eigentlich in unseren Medien nichts darüber lesen, dass wir nach wie vor unsere Mauern hochgefahren haben und eine neue Sichtweise, die jetzt nicht irgendwo ein kleiner Querdenker macht, sondern es ist doch ein großes Land. Das ist
unglaublich, ja. Die Mauern gehen immer höher, Alexander.
Ja.
Mit jeder neuen Nachricht aus Amerika gehen die Mauern hoch. Die gehen noch höher, die wachsen jeden Tag. Mit jeder Entwicklung, die von dort momentan kommt und die wir eigentlich alle umarmen müssten, oder?
Die und jetzt komme ich in das Thema rein. Was brauchten wir deutschsprachigen Regionen, um wieder selbstständig zu denken? Ich habe das Gefühl, wir sind alle dermaßen wie eine Marionette im Moment gesteuert und parieren, was uns die Medien sagen, an Wahrheiten verkünden. Und ich glaube, ich bin mir ganz sicher, wenn morgen eine Mammut-Virus ausbrechen würde, aufgrund von Mammut, die man gefunden hat, kommt ein Virus, wir würden uns sofort wieder impfen lassen, oder?
Wir?
Ja, ich sag mal 70% der Gesellschaft. Und da brauche ich, um einen Wandel zu haben in der Gesellschaft, brauchen wir wieder selbstständig denkende Menschen, die selbstkritisch hinterfragen, ob das, was sie da von oben herunter hören, wirklich selbstlos ist.
Ja, wir haben eine so wunderbare Kultur in unserem Bereich, oder? Mitteleuropa, Europa, ist doch, mein Gott, wir sind so reich an Schätzen, was Bildung, was Wissen, was Einsichten, was Reflexionen betrifft. Wir haben, ich denke jetzt in meinem Fach, wir haben den guten Sigmund Freud, wir haben den C.G. Jung, wir haben so fantastische Entwicklungen in unserer Kultur, und uns wird zunehmend das Lesen verboten, es wird uns zunehmend die Auseinandersetzung mit dieser Kultur genommen, und ich denke, wir sollten uns auf unsere Kultur berufen, und ich glaube, darin liegt der Schlüssel. Wir sind wir, und das sollten wir leben und umahnen, was wir da eigentlich über Jahrhunderte geschaffen haben. Und das ist die Quelle für eine Ganzheit. Das ist eine Quelle für ein neues Menschenbild. Da bin ich zutiefst überzeugt. Es gibt eine Reihe Querdenker, die es bereits gegeben hat, die aufgeschrien haben bei der Aufklärung und schon gesagt haben, so kann es nicht laufen. Die Aufklärung, die ist leider zu weit gegangen. Da gibt es auch noch was anderes, nämlich das Unbewusste, Irrationales, Immaterielles, und wir müssen das wieder reinbringen. Ich denke, wir haben genug in der Kultur. Schauen wir es uns an.
Also wenn ich mir heute die Gesellschaft so anschaue, wenn ich jetzt auch höre, vielleicht kriegen wir gewisse Aufklärung, aber jetzt kommt ja das nächste Problem und wir schreien das nächste Problem noch lauter, damit man die Aufarbeitung der alten Geschichte eigentlich wieder auf die Seite schiebt. Also wir kommen hier eigentlich gar nicht aus dieser Problem raus. Und wenn ich mich erinnere, was der Dr. Joachim Marz mir mal erklärt hat, dass wir halt einfach viele Menschen haben, die aus der Kindheit heraus mangels Liebe, mangels Fürsorge zu einem normopathischen Narzissmus gewachsen sind. Und die sind so, wie sie sind und meinen, sie tun alles richtig. Das heißt, wir können diese Menschen, die uns am Mars auch steuern, gar nicht groß verurteilen, weil sie sind auch nur das, was sie erlebt haben in ihrem Leben. Das heißt, die Probleme sind viel tiefer. Sie gehen in die Kultur rein. Es geht ums Familienbewusstsein, es geht um Gemeinschaften, es geht um Respekt. Also da geht es eigentlich um ganz andere Dinge, die uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind, oder?
Deswegen rede ich von diesem Maschinenbild. Ich glaube, das ist eine so tief in uns verwurzelte Ideologie, dass wir den Menschen eben nicht ganzheitlich sehen, sondern nur den Körper, nur das Materielle, der Reduktionismus ist so tief in uns verankert, dass es beginnt, immer schlimmere Veränderungen zu schaffen und immer mehr Krankheiten in unserer Gesellschaft zu schaffen. Und all das, was du jetzt gesagt hast, Familie gibt's nicht mehr wirklich, Großfamilien sterben aus, Spiritualität ist nicht mehr, der Glaube funktioniert nicht mehr. All diese Aspekte, die eigentlich uns so ausmachen, die werden immer weniger und werden immer mechanisierter. Ich glaube, es ist das Grundübel, in dem wir uns befinden, ist tatsächlich dieses Maschinenbild von Menschen. Darin liegt für meine Begriffe ein ganz tiefes Ding.
Ja, das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, dass es Mut braucht. Es braucht ja Mut vom Einzelnen. Und der Mutige, der sich aus diesem Druck irgendwo selbst befreit, der nach seinem eigenen Wissen und Gefühl handelt, der einen gewissen Widerstand auch zeigt. Also menschliche Kraft ist ja nicht, oder menschliche Stärke ist ja nicht durch Kraft, sondern durch Widerstand, mein Leben zu leben, nach meinem Wissen und Gewissen zu handeln. Ich glaube, das ist es, was Menschen ja auch wachsen lässt, entwickeln lässt. Und wir dümpeln da so im Großen umher, weil diese Kraft dessen ja so unglaublich stark ist von außen, weil Ärzte auch aufgehört haben, in deinem Sinne zu denken, zu handeln, sondern sie, also das Leben ist ein, du bist nicht angreifbar, wenn du das tust. Und ich glaube, da kostet es eigentlich unglaublich viel Mut, sonst kommen wir da auch nicht raus, wenn ich sage, der Druck, oft ist es ja die eigene Verzweiflung. Ich will diesen Weg nicht gehen, weil ich weiß, dass in meiner Familie nach der Chemotherapie und so weiter, so viele haben das nicht überlebt. Ich werde das nicht tun. Aber das ist ja mit vielen anderen Dingen des Lebens genauso. Und ich denke sehr oft, dass Menschen da einfach im Moment immer wieder ängstlich zurücktreten, einen Schritt aus Sorge, was zu verlieren, aus Sorge vor den Vorwürfen, aus Sorge, dort nicht die Argumentation zu haben. Und das Vorleben dann der anderen, andere Wege doch kennenzulernen, seine eigene Meinung. Ich glaube, das ist das Haupt auch mit Problem, weil Menschen natürlich so geprägt, so erzogen, so dominant beeinflusst werden. Das ist ja eine Kriegspropaganda, die hier stattfindet. Mhm. Auch das ganze Thema mit der Ukraine, alles, was von da kommt, ist schlecht. Angreifer Russland, Putin. Es ist ja keiner mehr da, der irgendwo die Tiefe dieses Konfliktes erkennt. Wie hat sie sich entwickelt? Und was ist denn eigentlich für dieses Land jetzt am wichtigsten? Und die Menschen, die dort sind, wollen nur eins. Die wollen irgendwann wieder in Frieden bleiben und sein. Und mittlerweile, aber wie gesagt, du hast es völlig richtig. Wir stehen jetzt in dieser Geschichte nach diesen 60 oder fast 100 Jahren Entwicklung dieser Medizin, wo wir wirklich nur noch durch Konsequenz von oben nach unten, und deshalb das Eingangsproblem war ja Howard, zu kürzen, diese Studiengelder, wie viel haben sich da gesund gestoßen und für was tun wir das am Menschen vorbei? Das macht einen Weg für ganz neues Denken frei.
Wenn es denn so ist.
Und Menschen, die aus ihrer Komfortzone jetzt rauskommen, und da sind natürlich Einzelschicksale mit verbunden, aber das wird nicht anders funktionieren. Dann hat das Neue vielleicht auch eine Chance. Das andere wird immer mächtiger.
Ja, ich hoffe sehr, dass diese Welle aus Amerika auch unsere Mauern zusammenhaut, oder? Und dass wir uns wirklich kritisch auch mit Amerika auseinandersetzen. Selbstverständlich, da bin ich ja auch der Meinung. Der Stefan Hockertz hat mir mal schön gesagt, passt nur auf, dass wir nicht vom einen Käfig ins nächste hüpfen, ohne dass sie es merken, oder? Mhm. Aber im Moment scheinen mir sehr viele Bewegungen aus Amerika, meinem Verstand her, total vernünftig zu sein. Wenn es plötzlich heißt, ab sofort gibt es bei uns nur noch zwei Geschlechter, da muss ich sagen, Amen, habe ich auch so gelernt, ich kenne nichts anderes, oder? Und höre ich in Deutschland wieder nichts, gell? Mhm. Ich glaube, wir dürfen immer uns noch als Fuchs eintragen, oder?
Mhm. Ja.
Und die Gesellschaft schreit nicht auf.
Ich meine, das Einzige, wo vielleicht noch kritisch anzumerken wäre, ist, was ich bis dato mitbekomme, ist eigentlich mehr, dass alles weggemacht wird, was als nicht gut gesehen wird. Ob die jetzt Aufbaumöglichkeiten sehen in eine gute Richtung, das würde mich interessieren. Was haben die eigentlich als Alternative? Also jetzt wird mal weggemacht, ja, jetzt wird mal gereinigt. Ja, aber die Frage ist, was passiert dann? Und ich habe den leisen Verdacht, dass wenn du das oberflächlich reinigst, so was sie jetzt gerade tun mit Harvard und was sie jetzt tun mit den ganzen infektiologischen Sachen und Viren und ich weiß nicht, Messenger-Anlagegeschichten, die reinigen das jetzt. Aber die Frage ist, arbeiten sie eigentlich am Boden? Arbeiten sie eigentlich am Fundament, wie das entstanden ist? Und da hätte ich einen starken Zweifel. Ich glaube, dass sie zwar jetzt reinigen, aber das, was nachkommt, wird im vergleichbaren Bereich sein.
Na, sie müssen in 4 Jahren viel schaffen.
Sie müssen zumindest mal den Anfang setzen für was Gutes. Und ich bin mir nicht sicher, ob die das können. Das wäre meine Skepsis bei der ganzen Geschichte. Weil Aufräumen ist eins, aber dass dann der Boden da ist für Gutes, dass da wirklich etwas Neues und Gutes entstehen kann in unserem Sinne, wie wir das hier diskutieren, da wäre ich in Zweifel. Das möchte ich sehen.
Naja, aber es ist ja ein Anfang. Und du kannst ja nicht aufräumen, wenn du nicht erstmal die Voraussetzung schaffst. Ich weiß, aber irgendwo in diesem ganzen Geschehen ist das ein wertvoller Lichtblick, von da so radikal anzugehen, oder?
Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, klar.
Ja, ich weiß, was du jetzt meinst. Ja, tatsächlich. Ja, meine, das ist natürlich schon kapitalistisches Gesellschaftsform auch in Amerika.
Richtig.
Und das meine ich damit. Nicht plötzlich ein biopsychosoziales
System. Wunderbar, was du sagst, Alexander.
Unmöglich.
Genau der Punkt.
Neue Generation. Ja.
Genau. Da braucht wirklich ganz andere Menschen irgendwann.
Ja. Aber, Menschenbild.
Ja, aber dass mal eine Front aufgebrochen wird.
Erstmal. Und,
weißt du, was ich hoffe? Dass man nicht wieder einen großen Krieg braucht, um etwas Neues, eine neue Saat zu sein. Dass wir wirklich jetzt in dieser Machtstrukturen, die überall bestehen, doch irgendwann auch noch die Vernunft, und dass der Mensch...
Ich bezweifle, dass der große Krieg das geschafft hat. Auch im Punkt. Du sagst jetzt gerade, der Krieg reinigt es dann so, dass dann was Gutes Neues entsteht. Vorsicht. Es sind Zyklen, es sind fraktale Entwicklungen, selbstähnliche Geschichte wiederholt sich.
Aber wenn Geld keinen Wert mehr hat, weißt du, ein Krieg kostet Geld, geht die Inflation, also irgendwann ist alles platt, oder? Hast du nichts mehr. Das haben wir auch erlebt. Da kommt das Zwischenmenschliche wieder mehr zum Zug. Sippen, Familien, Gemeinden, die miteinander arbeiten. Da kommt schon eine andere Energie. Aber das ist ja furchtbar. Ich möchte gar nicht diesen Gedanken zu Ende denken. Mhm. Oder? Mhm. Ja, nicht. Ich hoffe wirklich.
Als Schweizer kann man das immer laut denken.
weiß ich. Wir fügen uns in so vielen Dingen an die EU-Gesetze.
Ja. Gell?
Ich glaube, jetzt ist auch wieder ein neues EU-Medizingesetz, oder dass wir in der Schweiz übernehmen sollten, wo es auch um die mRNA geht, um genmanipulierte Nahrungsmittel. Wenn wir jetzt keinen Einspruch erheben, übernehmen wir die EU-Gesetze.
Wahnsinn, ja.
Und das weiß der Schweizer gar nicht. Mhm. Also wir sollen jetzt eine Petition einreichen für etwas, was er gar nicht weiß. Mhm. Das ist verrückt.
Ja? Das ist verrückt, ja.
Ja, also mein Gott. Gut, ich danke euch ganz herzlich. Also es sind kritische Sichtweisen, aber auch eine gewisse Hoffnung. Was aus Amerika kommt, ist eine Aufklärungswelle. Übrigens, meine, in Russland hört man auch andere Aufklärungswellen, schon ewig. Mhm. Auch in China hat man andere Wellen schon gehört von Aufklärung. Es ist eigentlich nur wir in Europa. Also ganz komisch. Oder als der Dr. Kurt Müller bei mir war, mit reinen Statistiken über die Influenza, über Corona, über Todesfälle, über Totgeburten, über Selbstmord und. Wenn du alle diese Grafiken anschaust, über die letzten Jahre, über Länder, die mehr geimpft haben oder zu Ländern, die weniger geimpft haben, du kriegst ein Bild, wo du dir sagst, hey, oh mein Gott, das können wir nicht, das müssen wir diskutieren, oder? Mhm. Das muss man diskutieren. Mhm. Ich behaupte ja nicht, dass es eine Kausalität ist, oder? Aber es scheint unfassbare Parallelen zu geben. Ja? Mhm. Und was sagen die Politiker? Also der Professor Sönnigsen versucht es ja in Österreich, ist er immer wieder unterwegs, hat mir gesagt, du, er bringt die Faktenzahlen vom RKI. Und was sagen die Politiker? Wir haben andere Zahlen.
Das sind die Verliebten.
Das ist aus der ersten Sendung wieder, genau. Verteidigen.
Die Verliebten verteidigen ihre Liebe.
Die Selbstverliebten.
Die Selbstverliebten verteidigen ihre Selbstliebe. Das ist sogar noch ein Schritt weiter. Mhm. Das wäre noch mal kränker. Weil verliebt sein ist ja was Nettes. Gehört ja zum Aufrechterhalten der Menschheit dazu.
Liebe Petra, danke herzlich. Liebe Christian, danke. Und Ihnen auch vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns bald wieder. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.